Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
November. Die Schrift der Stadt. Ein gelb-orangener Fleck mit einem Durchmesser von ungefähr 5 Zentimetern. Von der Mitte des Flecks aus vertiefen orangefarbene Strahlen nach außen wie Pinselstriche von dickflüssiger Ölfarbe. Es war November geworden und nun fast ein Jahr her, dass sich die orangefarbenen, schönen und exotischen Strukturen in der antarktischen Pinguinkolonie bewundert hatte. Dennoch hatte ich bisher den Flecken am Kirschbaum neben den Fahrradständern im Hinterhof noch nicht wahrgenommen. Ich überlegte einen Moment, dann drehte ich mich um, ging die Treppe hoch, schloss die Tür auf und betrat meine Wohnung. In einem Rucksack mit Feldausrüstung, den ich den Winter über im Abstellraum verstaute, fand ich meine Optikerlupe. Ihr Licht und die 20-fache Vergrößerung lassen das meiste, das man damit betrachtet, extrem scharf erscheinen. Die Haut meines Daumens sieht dann beispielsweise aus wie die Hornschuppen eines Reptils. Ich rannte die Treppe wieder runter, stellte mich dicht vor den Kirschbaum, streckte die Lupe zum Fleck hoch und lehnte mich an den Stamm. Mit der Lupe sah die Flechte genauso seltsam und schön aus wie das letzte Mal, als ich sie von nahem betrachtet hatte. Ihre Struktur war wie die von getrockneter Lava. Orange Schalen zeichneten sich im Zentrum der unebenen Lava ab. Einige der Schalen waren flach wie Teller, andere waren wie Suppenschüsseln, wieder andere hatten einen Stiel, wie etwas grob geratene Weingläser. Die Innenseite der Schalen hatte eine glattere, fast schon glasierte Oberfläche. Von nahem betrachtet erinnerte mich die Flechte an eine von einem sehr exzentrischen Keramiker gefertigte Sammlung von Essgeschirr. Schon etwas erstaunlich, dass mir der Fleck vorher nicht aufgefallen war, besonders wenn man bedenkt, dass ich faktisch einiges von meiner Zeit als Biologin darauf verwandt hatte, eben gerade nach Flechten zu suchen. Ich hatte nach Flechten auf altem Weideland und in alten Wäldern, älter als 120, 140 Jahre gesucht, an Orten also, wo man wirklich Seltenes finden kann. Im Wald fand ich überall Flechten. Große Büschel graubrauner Fäden hingen wie Bärte von den Ästen und blieben an meinen Haaren hängen, wenn ich versuchte, vorwärts zu kommen. Felskuppen waren von büscheligen Flechten bedeckt, die bei Trockenheit unter den Schuhen knirschten und auf denen man bei Feuchtigkeit wie auf Schwämmen lief. Tief drinnen in den Baumritzen der wirklich alten Bäume wuchsen Stecknadelflechten, winzig kleine gekrümmte Stängel mit einem kleinen Kopf obenauf. Was mich an Flechten am meisten fasziniert, ist ihre Fähigkeit, uns über ihre Lebensumwelt Auskunft zu geben. Viele der Flechtenarten stellen hohe Ansprüche an ihr Umfeld. Sie wachsen nur an Orten mit einer gewissen Feuchtigkeit und einer bestimmten Menge Sonnenlicht oder an Orten, die über einen langen Zeitraum hinweg ziemlich unverändert geblieben sind. Die Zusammensetzung der Flechtenarten kann uns Auskunft darüber geben, wie tief im vergangenen Jahr der Schnee war oder wie alt der Wald in einem bestimmten Areal ist. Auch wie sich das Klima in einem Areal normalerweise gestaltet, wie lange eine bestimmte Weidefläche genutzt worden war und wie lange ein Baum gestanden hat. Nur so ungefähr, aber immerhin. Würde man Flechten wie eine Person charakterisieren wollen, würde ich vielleicht für sensibel plädieren. Wie auch immer, in der Natur außerhalb der Stadt hatte ich gelernt, Flechten zu lesen. Nun, wie ich da so unter dem Kirschbaum stand, fragte ich mich, ob nicht auch die Stadtflechten etwas auf dem Herzen hätten, was sie mir mitteilen wollten. Wieso wuchs diese Flechte ausgerechnet hier? Ich bekam keine befriedigende Antwort, doch von nun an hatte ich bei meinen täglichen Unternehmungen die Lupe immer mit dabei, steckte meine Nase in Baumritzen und beäugte Baumkronen von Stadt- und Parkbäumen. Die ansehnlichen Waldflechten waren nirgendwo zu entdecken. Nirgends bedeckten weiße Büschel Dächer und Mauern. Von keinem einzigen Baum hingen büschelweise Bartflechten. Und keine Köpfchen von Stecknadelflechten waren in den Baumritzen der großen Bäume in den Parks zu sehen. Was ich jedoch fand, waren weiße, braungrüne oder gelb-orangefarbene Flocken von Flechten. Es schien, als ob die bemerkenswerte dreidimensionale Struktur der Flechten im Wald nach dem Einzug in die Stadt plattgedrückt worden wäre. Flechtentratsch. Einer stand mit der Nase dicht am Stamm eines alten Spitzahorns und untersuchte mit seiner Lupe routiniert die Ritzen in der Rinde. Wir befanden uns wieder im Botanischen Garten von Oslo. Auf dem Ahorn vor uns gab es fast keine Flechten. Asthmatiker fühlen vielleicht so etwas wie eine gewisse Verwandtschaft mit Flechten. Ein Paar warf ihm lange Blicke zu, als sie ihren Kinderwagen an ihm vorbeischoben. Irgendwie muss er das bemerkt haben, denn er lächelte, wie er da so gegen den Baum gelehnt dastand und seine Reflexionen unterbrach. Die Sache ist die, dass man einfach so tun muss, als wäre nichts, sagte er. Die Leute gucken immer, man darf sich einfach nichts anmerken lassen. Einer löste sich aus dem intimen Nahkontakt mit dem Ahorn und strich sich ein paar Rinnenstückchen von der Jacke. Einer Tindal, Dozent am Naturhistorischen Museum Oslo, war gerade eben erst von einer Feldforschung im Dschungel des Amazonas zurückgekehrt. Im Dienst der Flechten hat er schon ganz anderes aushalten müssen, als von Leuten als seltsam befunden zu werden. Wir hatten uns vor einem alten Backsteingebäude des Botanischen Gartens getroffen. Über dem mit Efeu bewachsenen Haupteingang stand in großen Buchstaben Botanikmuseum. Einer trägt unter seiner Gore-Tex-Jacke meist T-Shirts mit Bildern von 70er-Jahre-Bands und ist der Typ, bei dem man annehmen kann, dass er eine gute Stereoanlage zu Hause hat. Oft ist er von Studenten umringt, von denen alle eine Lupe um den Hals hängen haben, ein Messer und oft auch noch ein Hämmerchen im Gürtel, um mit ihnen die auf steinigem Untergrund wachsenden Flechten zu lösen. Ich selbst war einmal eine dieser Studenten gewesen, die ihm wieder und wieder dieselben Fragen stellten. Einer verlor nie die Geduld und hatte, was Flechten betraf, auf fast alle Fragen eine Antwort. Nun hatte er einen Schritt nach hinten gemacht und stand in einer eher vertikalen Position. Seine Lupe baumelte an einer roten Schnur von seinem Hals. Es geht um die Luft. Die ersten Untersuchungen, die nachwiesen, dass Flechten auf Luftverschmutzung reagieren, stammen von den britischen Inseln und das war schon in den 1860er Jahren. Ich stellte mir London um 1860 vor. In meiner Fantasie dominierten Gestalten wie Jack the Ripper die Straßen der Stadt. Männer mit Zylinder und langen Mänteln, Frauen in langen Kleidern, Pferdekutschen, dicker, gelbgrauer Rauch von Schwefeldioxid und Ruß hüllte die gepflasterten Straßen in Nebel. Charles Dickens schrieb 1879 in seinem Wörterbuch über London: Während des anhaltenden, echt Londoner Nebels, der schwarz oder grau oder wahrscheinlich eher orangefarben sein mag, ist der glücklichste Mann derjenige, der zu Hause bleiben kann. Der dicke Smog, der Charles Dickens in den Augen brannte, war der mit dem Wasserdunst der Themse vermischte Rauch von hunderttausenden Kohle- und Holzöfen. Nicht nur Dickens missfiel zu jener Zeit seine Umwelt. Flechten haben keine Wurzeln, sondern nehmen Wasser und Nährstoffe direkt aus der Luft auf. Ist die Luft voll von Schwefel und anderen Giftstoffen, werden diese von den Flechten aufgesaugt. Es ist so, als ob unser Körper anstelle von Haut mit Lungengewebe bedeckt wäre, sodass alle wasserlöslichen Stoffe, mit denen wir in Berührung kommen, direkt in unseren Blutkreislauf wanderten. Flechten wachsen langsam und leben lange. Die älteste bekannte Flechte ist eine Landkartenflechte aus dem lappländischen Schweden. Sie ist schätzungsweise 9000 Jahre alt. Wenn auch nicht alle Flechten nur annäherungsweise so alt werden wie diese, so leben sie doch meist lang genug, um Schadstoffe im Flechtenkörper anzuhäufen. Die ersten Flechten, die aus Londons zunehmend nebligen Straßen verschwanden, waren die Strauchflechten. Strauch- und fadenförmige Flechten wie Bartflechten, die von Zweigen und Ästen im Wald herabhängen, besitzen im Verhältnis zur Körpermasse eine große Oberfläche. Die große Oberfläche bedeutet, dass strauchförmige Flechten effektiver als flache Flechten sind, wenn es darum geht, Wasserdampf und Gas aus der Luft aufzunehmen. Was in einer nährstoff- und wasserarmen Umgebung grundsätzlich eine gute Eigenschaft ist, führt in den verschmutzten Städten schnell zum Tod. Die großen Strauchflechten verschwinden als erstes, wenn die Luftverschmutzung in den Städten zunimmt. Flechten, die sich an eine Mauer oder einen Baum schmiegen, besitzen eine geringere Oberfläche im Verhältnis zu ihrer Masse und überleben oft länger. In den Zentren der Städte, mit ihrem zunehmenden Smog, wurde die Luftverschmutzung allmählich so stark, dass meist keine einzige, weder flach wachsende noch strauchartige Flechte dort wachsen konnte. London beispielsweise war eine Wüste, was Flechten betrifft. Eine Flechte hält länger durch als all die anderen, die körnige oder staubige Krustenflechte, die aussieht wie grün-graue, runzlige Haut mit hell-orangefarbenen Warzen. Sie gedeiht in schwefeldunstigen Städten. Auf Norwegisch nennt man sie Bekantlof, also wörtlich übersetzt Stadtrandflechte, weil man sie in Norwegen ausschließlich in Städten findet, sagt einer. Diese Flechte kommt wahrscheinlich ursprünglich aus der Umgebung von schwefelhaltigen Quellen Islands und toleriert Schadstoffe besser als die meisten anderen Organismen. Als die englischen Städte sich ausbreiteten und mit ihrem Smog und Schwefeldampf entstand für die schwefelliebende Flechte plötzlich eine ganz neue Lebensumwelt. Durch einen Einfall der Natur war sie bereits an ein Leben im Schwefeldunst gewöhnt, ähnlich wie die Haus- oder Straßentauben, die schon in den Startlöchern hockten, um die entstehenden urbanen Landschaften voller Hochhäuser und Asphalt zu besiedeln. Ursprünglich nur auf Island lebend, wurde sie in England zum ersten Mal in den 1860ern registriert. Mit dem Ansteigen der Luftverschmutzung verbreitete sie sich rasch und erreichte nach und nach Städte in ganz Europa. Den meisten Organismen ist Schwefeldampf nicht besonders zuträglich. Die Leute litten durch Smog an schweren Atembeschwerden, und als die Luftverschmutzung am schlimmsten war, kletterte die Todesrate auf absurd hohe Zahlen. Selbst die Krustenflechte starb, als die Konzentration der Schwefelgase in der Luft zu hoch wurde. Deshalb finden wir noch heute oft einen Ring von Krustenflechten um die am stärksten verschmutzten Gebiete, oft mitten im Stadtzentrum. Innerhalb dieses Ringes ist alles tot. So einer. Vielleicht könnten potenziell kauflustige Wohnungssuchende die Krustenflechten wie ein Signal lesen. Halten Sie mehr Schwefel aus als eine Krustenflechte, dann kaufen Sie jetzt Ihre Wohnung in der Innenstadt. Die Tatsache, dass verschiedene Flechtenarten auf Luftverschmutzung unterschiedlich, aber berechenbar anders reagieren, erwies sich für die Einwohner der Stadt als nützlich. Die Lichenologie, die Flechtenkunde, wurde im Großbritannien der 1960er und 1970er Jahre zu einem Allgemeingut. Damals entwickelten nämlich britische Flechtenforscher eine Standardliste, die Auskunft darüber gab, welche Flechtenarten bei jeweils welchem Grad an Luftverschmutzung durch Schwefelgase verschwinden. Auf diese Weise konnten normale Bürger das Maß an Luftverschmutzung in ihrem Wohngebiet in Erfahrung bringen. Unabhängig von den Behörden und deren Willen oder Absichten, die Bevölkerung zu informieren oder auch nicht. Man brauchte lediglich eine Handlupe, ein Flechtenbestimmungsbuch und etwas Geduld, denn man braucht Zeit, um zwischen den verschiedenen Arten zu unterscheiden zu lernen. Die Methodik bestand darin, zum nächsten Baum zu gehen, zu sehen, welche Flechtenarten man finden konnte und die entsprechenden Konzentrationen an Schwefelgasen in der Liste nachzuschlagen. Was du nicht sagst, das ist keine Blasenflechte? Dann liegt die Luftverschmutzung bei über 70 Mikrogramm Schwefeldioxid per Quadratmeter. Noch nicht mal eine Krustenflechte? Autsch, dann sind wir schon bei 150 Mikrogramm pro Quadratmeter. Sollten wir vielleicht schauen, dass wir woanders hinziehen, Liebling? 15.000 britische Schulkinder halfen in den 1970ern mit Flechten in ihren Wohngebieten zu registrieren. Auf der Basis dieses freiwilligen Einsatzes fertigten britische Wissenschaftler eine Karte, die die Luftverschmutzung auf den britischen Inseln auswies. Diese Karte, so zeigte sich später, stimmte ziemlich gut überein mit professionellen technischen Messungen. Lange bevor Citizen Science zum Modewort wurde, konnten also alle Leute auch ohne Zugang zu teurer Ausrüstung durch die Untersuchung von Flechten eine gewisse Kontrolle und Informationen über ihr Lebensumfeld bekommen. Das ist ganz einfach eine niedrigtechnologische Art der Umweltkontrolle. In Großbritannien verschwand also mit der Verschlechterung der Luft eine Flechte nach der anderen aus den Städten. Doch wie verlief das in Norwegen? Die Luftverschmutzung war auch hier in unserem Land an manchen Orten schlimm, sagte einer. Wir hatten den großen Spitzahorn hinter uns gelassen und gingen durch den botanischen Garten in Richtung Ringstraße und Autolärm. Im frühen 20. Jahrhundert, so einer, sei Oslo geprägt gewesen vom Rauch, der durch das Heizen mit Holz und Kohle entstand. Die Schwefelabgase der Industriebetriebe lagen auch bei uns wie eine Glocke über vielen Städten. Genau wie in Großbritannien verschwand, je näher man dem Stadtkern kam, eine Flechtenart nach der anderen. Auch wenn sich die Luftqualität an vielen Orten verbessert habe, könne man immer noch sehen, wie in vielen norwegischen Städten die Flechten, nähert man sich den am meisten verschmutzten Gebieten, eine nach der anderen verschwinden. Doch es seien nicht länger die Krustenflechten, die am längsten durchhalten. Eine andere Flechte habe nun die Städte erobert. Wir standen am Zaun auf der Ostseite des Botanischen Gartens. LKWs und Busse donnerten auf der nun ein paar Meter von uns entfernten Ringstraße entlang. Ich hatte auf Flechtenentdecken umgeschaltet und suchte eifrig nach ihnen. Entlang des Zauns stand eine Reihe junger Bäume mit Stämmen in einem gelblichen Farbton. Als wir näher traten, entdeckten wir auf der Rinde Flecken von gelb-orangefarbenen Flechten. Der Kontrast zu der nahezu nackten Rinde des Ahornbaums, die wir drinnen im Park begutachtet hatten, war enorm. Einer zog mich zu einem Baum, der als schwedische Eberesche ausgeschildert war. Ein paar braune, gelappte Blätter wedelten traurig über den Asphalt hin und her. Büschel von Beeren, die aussahen wie Vogelbeeren, hingen von den dünnen Ästen. Der Stamm war von gelb-orangen, grün-braunen und grauen Flecken von Flechten übersät. Kleine Gemeinschaften, die sich kreisförmig ausbreiteten, bis sie an die äußerste Grenze der Nachbargemeinschaft stießen. Einer hielt die Lupe über die Baumstämme und ließ lateinische Artenbezeichnungen verlauten. Auf halber Höhe erkannte ich das Gelb-Orange und die lava-ähnliche Struktur der Flechte aus meinem Hinterhof wieder. Das ist eine gewöhnliche Gelbflechte, sagte einer und zeigte auf den Flechtenfleck.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.